Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ein Gast, ein Thema und 45 Minuten Zeit für ein intensives Gespräch. Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld widmet sich jeden Monat einem kompetenten Gast und einem Thema, das die Gesellschaft prägt, das die Politik beschäftigt, das Unternehmen herausfordert und das die Kapitalmärkte bewegt.
Wie wichtig ist Indien als strategischer Partner für den Westen, für Deutschland und für die Europäische Union? Kann Indien als Handelspartner an die Stelle Chinas treten? Wie sehr hilft dabei die starke Präsenz Indiens im IT-Sektor, die junge Bevölkerung und die vorangeschrittene Digitalisierung im Land? Gibt es neue, andere Wachstumstreiber als die IT? Und kann das Land seine vielfältigen Probleme bewältigen? Vom Fachkräftemangel über die anhaltenden Scharmützel an der Grenze zum Nachbarn China bis zum Hindu-Nationalismus. Über all diese Fragen spreche ich im zweiten Teil meines Kapitalmarkt-Podcasts mit Oliver Schulz. Der Indologe, Tibetologe und Soziologe schreibt als Journalist regelmäßig über die politische Lage in Indien, unter anderem für die Zeit, die Taz und die Welt, und hat mehrere Bücher über das Land geschrieben, das ihn fasziniert und das er immer wieder bereist. Für Schulz ist klar, eine Wachablösung Chinas durch Indien steht nicht an. Denn dazu gibt es zu vielfältige Fallstricke, vom Fachkräftemangel über Menschenrechtsfragen bis zum vergleichsweise schwachen Industriesektor. Trotzdem ist mit dem bevölkerungsreichsten Staat der Welt zu rechnen. Herzlich willkommen zurück im Fidelity Kapitalmarkt Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Schulz, im ersten Teil dieser Folge haben Sie davon gesprochen, dass Indien viele Schwächen zeigt, die es dem Westen erschweren, die Beziehungen auszubauen. Aber natürlich gibt es auch Stärken. Stark, darüber wird oft gesprochen, ist das Land etwa im IT-Bereich. Aber welche anderen Wachstumstreiber gibt es noch, außer der Informationstechnologie? Sie schreiben auch in Ihren Büchern von Indien als einem Wissenslabor. Was macht das Land denn in diesem Bereich so stark?
Ja, es wird sich natürlich gern auch berufen auf die alte indische klassische Tradition der Mathematik. Ich denke, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass anderes nicht vorhanden war. Also es gab keine Strukturen. Wie gesagt, der Industriesektor ist schwach. Das ist ja in der Zeit der Liberalisierung der indischen Wirtschaft, ist ja dieser IT-Sektor sich so entwickelt. Also das war der Zeit, in der auch die deutschen Unternehmen, manche auch nochmal, die waren auch schon vorher dann mal da oder so, aber Indien entdeckt haben, also Bangalore und Hyderabad, Städte im Süden, die dann wirklich diese Zentren von IT-Zentren entwickelt haben, wo alle internationalen Unternehmen anwesend waren. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass Indien, und das ist ein koloniales Erbe, dass in Indien halt viele Menschen Englisch sprechen und damals auch schon sprachen und das auch fließend. Also es wird auf 250 Millionen wird der Anteil, die fließend Englisch sprechen, geschätzt. Das ist die größte englischsprachige Bevölkerung der Welt tatsächlich. Und das ist natürlich für diese Art von Industrie ein absoluter Vorteil gewesen, wo sie also gleich ansetzen konnten. Ja, und Infrastruktur ist dafür nicht notwendig, also auch aus der Not heraus. Also wo andere Probleme haben mit dem Transport, mit der Logistik und dergleichen, das haben wir ja hier nicht. Und in Indien war schon sehr schnell zu sehen, dass also in diesem Bereich, wo ja nicht so viel Infrastruktur vorhanden ist, also die Digitalisierung war sehr schnell, sehr viel fortgeschrittener als in Deutschland. Also das konnte ich schon um die Jahrtausendwende wieder selbst in Delhi, was jetzt nicht der Hub der indischen IT-Wirtschaft wäre oder so, war das zu sehen. Ja, keine Kunst, Sie lächeln, Herr Röhmheld, aber so war es.
Ich lächle ja, weil ich denke, wir können uns da manchmal eine Scheibe von abschneiden, ja. von anderen Ländern, die dann teilweise mit großen Sprüngen vorangehen und wir schaffen nicht mal die kleinsten. Aber ich wollte mal auf die Informationstechnologie eingehen, denn da ist ja gerade natürlich die große Veränderung KI, künstliche Intelligenz, die sozusagen in der IT-Tech-Branche insgesamt hier große Veränderungen verspricht und die Frage sich stellt, ob gerade bei Ländern wie Indien, die jetzt in dem Bereich IT und Mathematik und Analysen so eine große Rolle spielen, ob die dann vielleicht durch KI eher benachteiligt sind, weil teilweise diese Aufgaben übernommen werden können. Kann das Land auch eventuell auf andere Sektoren ausweichen? Gibt es noch mehr so Steckenpferde, die man in Indien finden kann, wenn jetzt zum Beispiel IT jetzt vielleicht nicht ausfallen sollte, aber wenn IT vielleicht eine kleinere Rolle spielen sollte in Zukunft? Fällt Ihnen da was ein? Ist da noch eine andere Branche, ein anderes Steckenpferd, was da eine Rolle spielen könnte?
Also es tatsächlich fällt einem so schnell oder mir so schnell nicht so viel ein. Das ist in der Tat ein Problem. Wobei ich glaube, dass diese KI-Geschichte da, so wie auch in anderen Ländern, dass es da natürlich Lösungen für gibt. Also die großen indischen Unternehmen wie Infosys und Tata Consultancy Services, die sind natürlich sofort losgerannt und haben den Leuten beigebracht, wie man mit KI umgeht. Also es ist dann ja eine Frage, welche Jobs entfallen, und das sind die einfacheren. Und Indien ist schon fortgeschritten, was das angeht. Das ist vielleicht was diesen Bereich angeht. Das sind ja nicht nur die einfachen Services, die da angebunden werden sozusagen. Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Also mir fällt nicht so viel ein. Also natürlich ist Indien in der Pharma- und ja, Biotech-Branche zum Beispiel gut unterwegs international. Das sind vielleicht Möglichkeiten. Es ist eigentlich so, dass Indien ja versucht, sich als Produktionsstandort gegenüber China zu entwickeln. Das ist eine Strategie, und die besagt, wir überspringen die einfache Produktion und steigen also gleich bei den hochwertigeren Produkten ein. Der Haken an dieser Geschichte ist nur, dass Indien zwar die Bevölkerung hätte, im Gegenteil zur alternden Bevölkerung Chinas, also da einen absoluten Vorteil, aber eben nicht die Fachkräfte. Es mangelt an Ausbildung. Und also es gibt eben schon, wenn Indien versucht, sich anders zu positionieren, wenn das eine Strategie sein sollte, dann gibt es Herausforderungen. Das ist eine ganz große. Also das Schul- und Ausbildungssystem ist schlecht in Indien.
Sie haben meine Frage quasi vorweggenommen. Genau das, darauf wollte ich hinausgehen, auf den demografischen Faktor, der ja eigentlich für Indien spricht, dass also keine alternde Gesellschaft, jedenfalls nicht in der Form wie in China, zu beobachten ist, und dass sie gleichzeitig hohe Wachstumsraten haben insgesamt. Also Sie sagen, die Ausbildung ist eigentlich das, was in Indien sozusagen zum Nachteil gereicht und dazu führt, dass man jetzt vielleicht nicht diesen Vorteil voll ausnutzen kann gegenüber China, ja?
Ja, das ist das Problem, genau. Also es gibt den privaten Sektor, es gibt den öffentlichen Sektor, und in beiden hinkt Indien hinterher, und es gibt auch keine Initiativen, also zumal jetzt für den öffentlichen Bereich von den Grundschulen, nicht, den Primary Schools bis hoch eben zu den Hochschulen, da etwas zu ändern. Und das ist ein Problem, was auf Indien zukommt. Es resultiert in Fachkräftemangel, und gleichzeitig gibt es eine riesengroße Arbeitslosigkeit.
Also die Wachablösung, die jetzt von vielen schon erklärt wird, wird so schnell gegenüber China noch nicht eintreten, wenn ich sie richtig verstehe. Wenn wir jetzt mal den Konkurrenzkampf auch zwischen Indien und China beobachten, auf der einen Seite sind sie natürlich verbunden über Handelsabkommen und ähnliche Dinge, die großen Mächte. Auf der anderen Seite stehen sie sich natürlich jetzt nicht unbedingt freundlich gegenüber, denn es gibt ja immer wieder auch Kämpfe zwischen diesen beiden Nationen in der Grenzregion, im Nordwesten Tibets zum Beispiel. Können Sie uns ein bisschen erläutern, was dort vor sich geht? Worum geht es denn in diesem Jahrzehnt? Jahrzehntelangen Konflikt mitten im Himalaya.
Es geht eigentlich um nichts. Es geht um Geostrategie im Himalaya. Es geht um Macht, aber die Gebiete, um die vor allen Dingen im Nordwesten an der umstrittenen Grenzlinie, nie anerkannten Grenzlinie zwischen China und Indien im Himalaya, vor allen Dingen im Nordwesten, aber auch in den kleinen Gebieten im Nordosten ist das so, geht es ja nicht um irgendwelches wertvolles Land. Also wenn man da steht, und man kann das, es gibt Orte, also in Nordwestindien, in Ladakh, da können Sie nach China reingucken. Das nennt sich Changtang, so sagen die Tibeter dazu, das ist die nördliche Hochebene, und genauso sieht es auch aus. Also die Ebene der Täler liegt bei 4000 Metern oder sowas, und es wächst also kaum ein Strauch. Und darum geht es. Und dann gibt es also immer wieder, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass es das letzte Mal vorgekommen ist, Scharmützel, weil diese Linie, die also noch zu britischen Kolonialzeiten gezogen wurde, von beiden Seiten nicht anerkannt wird. Und weil die Chinesen beispielsweise dort im Nordwesten Indiens einen riesigen Teil geklaut haben, salopp gesagt, das haben sie sich angeeignet, um eine Straße zwischen Tibet und Xinjiang zu ziehen. Und im Wesentlichen, sonst ist da auch nichts. Also da sind vielleicht vier Dörfer auf einem gigantischen Gebiet oder so. in denen drei Nomaden wohnen, sozusagen, ist wirklich so. Und so gesehen, ja, sind das auch Machtspielchen, weil, also es gab einen Krieg, das sollte man vielleicht auch kurz erwähnen, in Nordwestindien. Es gab eben die Chinesen sind also kurz nach der indischen Unabhängigkeit reingerannt und haben das dann eben an sich gerissen. Und es gab einen Krieg dann zwischen beiden Seiten, den die Inder verloren haben, kurzum. Also, und das ist ja dann vielleicht eben bis heute, also eigentlich sind es dann Machtdemonstrationen, es kommt zu Scharmützeln, es geht auch nie so weit, also Beobachter sagen, wir können als Erklärung dafür, dass es sich wirklich nur um nicht ernstzunehmende Auseinandersetzungen handelt, kann man nehmen, dass nie tatsächlich Waffen aufeinander gerichtet werden. Die hauen sich dann mit so, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, umgerüsteten Stöckern oder so. Und es gibt auch Tote, aber da niemand eine Waffe in die Hand genommen hat, ist der Kriegsfall quasi nicht ausgebrochen. Das waren die letzten Angelegenheiten im Nordwesten. Ging darum, dass Indien eine weitere Straße gebaut oder eine Straße ausgebaut hat, vielmehr auf den allerletzten Stützpunkt ganz weit im Norden und so weiter. Es sind Machtdemonstrationen. Es folgt darauf, dass also in Indien beispielsweise chinesische Fahnen verboten werden oder chinesische Software. Aber es lässt sich schon sagen, dass also das dann auch so getrommelt von Hardlinern ist, aber die Bedeutung zu vernachlässigen ist. Die beiden sind, Sie sagten es eben, wirtschaftlich vor allen Dingen viel zu eng verbunden und militärisch hätte Indien nebenbei ja gar keine Chance gegen China. Und das weiß man nun sicherlich in Delhi auch. Also
ja, von der Anzahl der Waffen und alles Mögliche ist sicherlich China deutlich überlegen. Vielleicht nicht vom Personal insgesamt, aber insgesamt scheint es mir ja auch so zu sein. Also wenn ich Sie richtig verstehe, und das ist ja die beruhigende Nachricht, also ein Krieg droht in dem Sinn nicht. Wir haben ja zwei Atommächte hier vor uns, aber Sie sagen quasi, diese regionalen Scharmützel sind eher etwas, was auf dem regionalen Gebiet so ein bisschen symbolischen Charakter hat und geostrategisch vielleicht eine kleine Rolle spielt. Aber ein Krieg ist nicht zu befürchten, auch aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtung. Und das war jetzt auch mein Punkt. Die beiden sind pragmatisch, wenn man so will, und schaffen es in dem Sinne dann auch mit dem nicht gerade befreundeten Handelspartner, aber dann trotzdem das Geschäft und die Wirtschafts-, die, sagen wir mal, die Bedürfnisse, die eigene Bevölkerung zu versorgen und so weiter, steht dann deutlich im Vordergrund in dem Falle, ja. Kommen wir zum dritten Themenblock und mal so ein bisschen die Frage, wie Indien in der Welt, welche Bedeutung Indien in der Welt hat und vor allem die Beziehung auch zu Deutschland. Indiens erster Premierminister Nehru, der 47 ins Amt kam, der hat damals den Begriff der Blockfreiheit geprägt. Er wollte weder dem Ostblock, der Sowjetunion, noch in den USA oder Westeuropa dienen oder sich denen anschließen, sondern ein unabhängiges Indien aufbauen. Inwieweit ist das heute noch die aktuelle Idee der indischen Außenpolitik?
Ja, wir haben es eben gesehen, das zeigt sich zum Beispiel auch am Verhältnis zu China. Da ist Indien ja auch, also sagen wir mal zumindest vorsichtig, irgendwie gegen China eingestellt, aber irgendwie auch nicht. Und am deutlichsten hat es sich natürlich gezeigt im Verhältnis zur Sowjetunion, also zu Russland, Entschuldigung, zu Russland nach dem Beginn des Ukraine-Krieges. Ich sage Sowjetunion, weil das Interessante eben ist, dass Indien von Anfang an, wenn auch blockfrei, so doch immer strategischer Partner Moskaus gewesen ist. Also nach 1947, nach seiner Gründung. Und bis heute beispielsweise den größten Teil seiner Waffen, also weit größten Teil seiner Waffen aus Russland bezieht. Und es gab ja die Geschichte, also das Ölembargo nach dem Beginn des Ukraine-Krieges und die Inder, die, um das kurz zu fassen, das unterlaufen sind. Es gab dann massive Kritik eigentlich und ein bisschen Gegengeruder, so ist es eigentlich am besten darzustellen, von Delhi. Und das Ganze verlief im Sand. Und die Argumentation ist interessant. Kommen wir wieder also auf diese blockfreien Idee, die Argumentation Indiens dafür, warum es sich am Ölembargo nicht beteiligt war. Wir sind ein Land, das sich entwickeln muss. Wir müssen uns um unsere Interessen kümmern. Die Logik ist ganz häufig genau diese. Und so hat sich Indien also, was zum Beispiel den Ukraine-Krieg angeht, also vorsichtig kritisch gegenüber Russland gezeigt im Verlauf der jetzt gut zwei Jahre. Es gab vor etwa einem Jahr zum Beispiel so eine Art, man könnte das als vorsichtigen Rüffel Modis gegen Putin bezeichnen, der sagt ja, man muss doch Dinge friedlich lösen sozusagen. Ich habe das doch mehrfach gesagt, wo man das den Eindruck hat, Indien emanzipiert sich ein wenig in dieser Partnerschaft. Ja, und gleichzeitig gibt es die Annäherung an den Westen. Also es gibt dieses Verhältnis zu Russland, was ein bisschen vielleicht emanzipierter und ein bisschen weniger stark ist, so ein bisschen. Vor allen Dingen gibt es aber, das weniger stark ist gar nicht so der Aspekt. Es gibt ein stärkeres Verhältnis zum Westen. Das hat mit dem Afghanistan-Konflikt zu tun, das hat damit zu tun mit dem Konflikt mit Pakistan, dem Erzfeind, bis heute eigentlich Erzfeind Indiens, dessen strategischer Partner wiederum immer die USA waren, die es dann aber nicht mehr sind zum Schluss. Dann gab es den Krieg gegen den Terror, wo man sich plötzlich in Delhi, das war neu, denselben Feinden gegenüber sah, die auch der Westen hatte. Also es gab ja nicht, also Angriffe wie in Mumbai oder so, also dass viele Leute aus Pakistan dann ja rüber sind sozusagen und da Terror ausgeübt haben massiv und beispielsweise es gab Angriffe auf das Parlament in Indien und so weiter. Und im Zuge dieser Entwicklung ist Indien immer mehr an den Westen rangerückt. Und das ist auch eine langjährige Entwicklung, die sich auch immer weiter vertieft. Aber Indien sagt trotzdem nicht, ich stehe auf der einen oder auf der anderen Seite. Also sie machen sich stark in den BRICS-Staaten beispielsweise. Ja, also da sind sie eben auch und auch für den globalen Süden in einer gewissen Weise. Aber sie beharren auf ihrem eigenen Standpunkt. Und das ist eigentlich gute alte Nehru-Tradition, könnte man sagen. Das ist Gründungstradition. Es ist in Indien wahrscheinlich, das hat ja auch diese Blockfreiheit hat zu tun, ja auch mit dem Kolonialismus, den man ja quasi als ein gesellschaftliches Trauma auch durchaus sehen kann oder so. Und mit dem Kalten Krieg. Und da wollten die eben nicht mitspielen. Und auf dieser Denkweise fußt das. Und diese Denkweise, ja, könnte man den Eindruck haben, wird dann auch wieder von den Hindu-Nationalisten zumindest weiter kultiviert. Oder das steht ja auch nicht so in einem Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Also da wird dann die eigene Nation, das Interesse der eigenen Nation vor diese Partnerschaften, vor diese Orientierung zu einer Seite gestellt.
Und das, glaube ich, hat auch durchaus Vorbildfunktion für andere Staaten, vielleicht andere Aufsteigerländer, wie man sehen kann, die sich auch immer weniger den einzelnen Blöcken zuordnen wollen, sondern die gerne pragmatisch und vielleicht auch opportunistisch nach eigenem Interesse dann ihre Meinung nicht unbedingt festlegen wollen, sondern sich dem einen oder anderen Partner in der einen oder anderen Frage anschließen wollen. Das, glaube ich, wird der Westen auch ein bisschen lernen müssen, dass es da neue Mehrheiten geben könnte, auch mal vielleicht gegen die eigenen Interessen. Aber um nochmal auf die deutsch-indischen Beziehungen einzugehen, die Investitionen in Indien seitens Deutschland haben sich ja in den vergangenen 10 Jahren nahezu verdreifacht. Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock haben beim Indienbesuch zuletzt ein großes Interesse auch an einer weiteren Zusammenarbeit gezeigt. Wie wichtig ist Indien denn als strategischer Partner für Deutschland und für die Europäische Union?
Naja, ich denke, eigentlich ist Indien tatsächlich mehr für den Westen insgesamt ein wichtiger Partner in der Region. Also es ging bei der Charme-Offensive, sage ich mal, der deutschen Politik in Indien, also bei den Besuchen von Herrn Habeck und Herrn Pistorius und Frau Baerbock, erklärterweise ja darum, neue Partner anstelle von China zu finden. Also nach Beginn des Ukraine-Krieges, der ja quasi von China, der jedenfalls eben nicht kritisiert wird oder so. Also China als der große Partner hinter Russland. Und so musste man also nicht nur zu Russland, sondern auch zu China neue Partner finden. Und das ist tatsächlich also zum Beispiel beim Besuch von Frau Baerbock in Delhi also eine ständige Frage gewesen. Sie haben die Frage ja ähnlich auch schon gestellt. China das neue, ist Entschuldigung, Indien das neue China. Darum geht es im Wesentlichen. Und dann geht es so um ja strategische Geschichten, geostrategische Geschichten. Also Himalaya droht jetzt nicht so eine riesige Gefahr, aber wir kennen also die, auch wirtschaftlich ist das ein Aspekt, die neue Seidenstraße, die Art, wie China also um sich greift quasi in allen Ländern. Wenn es um Militär geht, dann gibt es den Südpazifik, wo es eben auch wichtig ist, Indien zu stärken. Aber das sind eigentlich alles geostrategische Überlegungen, denke ich, die dahinter stehen.
Jetzt haben Sie am Anfang auch so ein paar Menschenrechtsfragen ins Spiel gebracht, die in Indien sicherlich auch nicht alle zum Besten stehen. Das ist ja einer der Gründe, warum man sich ein bisschen von China abwendet und versucht, neue Partner zu finden. Jetzt haben wir in Indien ja durchaus auch Probleme mit religiösen Minderheiten und ähnlichen Dingen. Inwieweit glauben Sie denn, dass das eine Rolle spielt? Weil auf dem politischen Parkett hört man davon relativ wenig.
Ja, also das ist der Punkt. Mich hat das gewundert. Ich ringe oder denke bis heute darüber nach. Ich verstehe nicht genau, was der Grund dafür ist, dass Menschenrechte im Kontext mit Indien so wenig Thema sind. Also da könnte man ja von den Rechten von Minderheiten, von dem, was in Kaschmir vor sich geht, wo also auch von also der Unruheprovinz im Nordwesten, wo also auch von Sicherheitskräften nach Menschenrechtsorganisationen also massive Vergehen verübt werden. Die Lage der Presse beispielsweise in Indien ist ein riesiges Thema. Die ist also sehr bedroht. Das findet alles nicht statt. Diese Themen werden nicht wahrgenommen. Wie gesagt, mir ist es nicht klar, warum das so ist, ob das tatsächlich eine Vorstellung von Indien ist, dass es anders sein müsste. Es wird viel über die demokratischen Traditionen gesprochen. Frau Baerbock hat über die Wertegemeinschaft sehr viel gesprochen, die wir mit Indien hätten. Aber das ist ja eingangs unser Thema hier auch gewesen. Es gibt eben einen Konflikt sozusagen zwischen einer demokratischen Tradition und einer nicht demokratischen Tradition. Und die Leute, denen Frau Baerbock die Hand geschüttelt hat, stehen für die nicht demokratische Tradition. Das ist problematisch. Also vergleichen wird man es sicherlich schwer können. Wer ist der größere Menschenrechtsverbrecher? Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn. Ja, also das macht keinen Sinn. Das sollte man nicht tun. Aber man sollte in jedem Fall diese Dinge ansprechen. Und da es nicht stattfindet, ich glaube, dass Indien tatsächlich aber auch in einer Phase sozusagen in den Fokus des Westen rutscht, in dem es Glück hat, sozusagen. Also diese Themen treten generell in den Hintergrund. Das betrifft auch China. Und da hat Indien das Glück, da kommen die einfach mit durch, sozusagen, glaube ich. Es gibt auch in Deutschland beispielsweise indische Organisationen. Es gab Anfang dieses Jahres gab es doch den Vorwurf der kanadischen Regierung, der indische Geheimdienst hätte einen Vertreter der Gemeinschaft der Sikh in Kanada, wo es eben sehr viele Sikhs gibt, eine große Diaspora, dort ermorden lassen. Und also man sollte da immer vorsichtig sein. Man weiß nicht, wie es übermorgen aussieht.
Gibt es denn einen anderen Grund, der Ihnen jetzt einfällt oder den Sie haben, warum der Westen nicht enger mit Indien zusammenarbeiten könnte in Zukunft? Gibt es andere Gründe, die den Westen daran hindern könnten oder umgekehrt? Oder glauben Sie, dass es quasi unabänderlich ist, als Indien als aufstrebende Volkswirtschaft sozusagen in den Fokus der Handelspartnerschaften zu rücken?
Naja, was wir nicht thematisiert haben, sind also weitere große Flaschenhälse in der indischen Wirtschaft. Und die bleiben ja bestehen. Also vielleicht nur angedeuteterweise die Bürokratie, auch die Abgeschlossenheit der indischen. Also es ist ja immer noch Wirtschaft ist ja immer noch ein Problem für viele Wirtschaftsschaffende, dass in bestimmten Bereichen sehr hohe Zölle bestehen und die Korruption. Das sind alles Punkte. Und da haben Sie es, wenn wir den Vergleich mit China ziehen, in China so viel leichter. Also das ist ja so. Diese Dinge müssen langfristig auch angegangen werden.
Herr Schulz, Sie haben uns wirklich sehr, sehr viel weitergeholfen heute. Ich glaube, es hat sehr geholfen, mit Ihnen zu sprechen, um mal einen differenzierten Blick auf Indien zu bekommen. Der Blick der Finanzmärkte ist vielleicht etwas eingeengt und vor allem fokussiert auf die beeindruckenden Wachstumszahlen. Aber dahinter steckt eine Menge mehr. Und Sie haben uns einiges übermitteln können, was vielleicht bei näherer Betrachtung auch berücksichtigt werden sollte. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, sehr herzlich für die spannenden Einblicke und das tolle Gespräch mit Ihnen. Ich habe wieder sehr viel gelernt, wie immer mit solchen tollen Gesprächspartnern wie Ihnen. Das soll es für heute gewesen sein. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass wir auch Ihnen spannende Einblicke und Hintergrundinformationen vermitteln konnten und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal oder einem der vielen anderen Formate, die wir für Sie bereitstellen, wie Blogs oder Webinare, wieder begegnen. Die besten Grüße, alles Gute, Ihr Carsten Röhmheld.
Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de.